ARD. Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 25. März. Wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
Und wir sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Als zugegebenermaßen großer Optimist könnte man sagen, immerhin, es wird doch geredet. Und zwar über erste Schritte auf dem Weg zu einer Waffenruhe in der Ukraine. Nicht erst seit gestern, aber, und jetzt geht's auch schon los mit den Abers, aber wohl auch nicht nur bis morgen. Denn die Sache ist nun mal weitaus komplizierter, als es Donald Trump etwa behauptet und wohl auch verstanden hat. Und Putin ist sicher auch nicht so ganz der Great Guy, für den Trump und seine Leute den russischen Präsidenten wohl wirklich halten. Von wegen Deal in 24 Stunden. Also während verhandelt wird, während geschmeichelt, gedroht, übertrieben wird und auch über den Tisch gezogen wird, wird weiter gebombt, geht das Leid vieler Menschen, vor allem in der Ukraine, weiter. Kai wird gleich im Lagebericht darüber sprechen. Mir ist in der Vorbereitung dieses Podcasts unter anderem ein Bericht aus der ostukrainischen Stadt Kupjansk im Kopf geblieben. Diese Stadt, das sieht man, das ist ein Fernsehbericht auf den Bildern, ist schwer zerstört, Häuser kaputt, die Straßen voller Schutt. Und sie ist seit Tagen schon wieder das Ziel heftiger russischer Angriffe. So schlimm diesmal, dass sich diese Frau endgültig zur Flucht entschlossen hat. Von den Verhandlungen hält sie mal gar nichts. Also, ich glaube das alles nicht, sagt sie, während in der Nachbarschaft die nächste Bombe explodiert. Putin hat doch versprochen, unsere Stromversorgung nicht mehr anzugreifen. Und was ist? Sie haben gerade unseren Trafo zerstört. Auch dieser Mann verlässt Kupjansk. Das bringt doch alles nichts, sagt er. Wir müssen einfach warten, bis Putin tot ist. So lange geht der Krieg weiter. So sieht's aus. Wirklich? Das wäre nicht gut. Ich spreche in diesem Podcast mit unserem Kiew-Korrespondenten Wassili Gollert über seine Sicht und über die Sicht der Ukrainerinnen und Ukrainer, was die Lage angeht, die Verhandlungen, die Zukunft. Und wir reden auch über die Hoffnung, die in der Ukraine anscheinend unkaputtbar ist und die den Menschen immer wieder Mut gibt, sie daran hindert, aufzugeben, und zwar ihr Land und auch sich selbst. Aber erstmal jetzt zu Kai und zu allem, was wichtig ist im Zusammenhang mit dem Krieg.
Ja, und weil wir ja ein Sicherheitspodcast sind, müssen wir zunächst reden über eines der schwerwiegendsten Sicherheitslecks der jüngeren Geschichte. Und zwar geht es da nicht um von russischen Nachrichtendiensten abgehörte Konferenzen, sondern um einen Journalisten, der zuerst an einen Scherz oder eine Falle glaubte, als er sich nämlich in einer Chatgruppe wiederfand, in der US-Angriffspläne auf die Houthi-Rebellen im Jemen diskutiert wurden. Das war nicht irgendeine Chatgruppe, sondern eine, in der verschlüsselt beim Anbieter Signal unter anderem US-Vizepräsident J.D. Vance, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und so weiter teilnahmen. Und dazu geladen war merkwürdigerweise auch der Chefredakteur des seriösen Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Offenbar unbeabsichtigt eingeladen von Trumps Sicherheitsberater Mike Walls. Und der Journalist erfuhr damit bereits 2 Stunden vor den Luftschlägen direkt aus der Feder oder vielmehr der Tastatur des Verteidigungsministers höchstpersönlich, dass und wie dieser Angriff erfolgen würde. Er erfuhr auch brisante Details zu Waffengattungen und so weiter. Wir beide, Carsten, hatten ja über diese US-Operation vor genau einer Woche auf die vom Iran unterstützten Houthis auch geredet, die ja immer wieder auch Handelsschiffe im Roten Meer angreifen. Dass also Details, die ja für die USA und für die Alliierten höchst sicherheitsrelevant sind, in einer Chatgruppe dieser Art diskutiert werden, ist das eine. Dass dies an die Öffentlichkeit gelangt, natürlich nochmal was ganz anderes.
We also ought to assume that Signal has been penetrated by many intelligence organizations, to include the Russians and the Iranians. So you're basically putting the lives of US service people at risk.
Man müsse davon ausgehen, dass Geheimdienste Russlands und Irans Signal längst angezapft hätten, gibt der langjährige US-General Barry McCaffrey bei MSNBC zu bedenken. Man riskiere damit das Leben von US-Soldaten. Und dann ist da aus meiner Sicht noch ein Detail interessant, vor allem für uns Europäer. Es gibt nämlich eine Passage, in der klar wird, dass Vizepräsident Vance zunächst laut dem Chat gegen die Militäraktion war, weil die nämlich vor allem den Europäern helfe, weil so viele amerikanische Schiffe im Roten Meer gar nicht unterwegs seien. I just hate bailing Europe out again. Ich hasse es, Europa wieder aus der Klemme zu helfen, erklärt Vance in diesem Chat wörtlich, was ja viel über sein Verhältnis zu den NATO-Partnern aussagt. Der Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Donald Trump, wurde von Journalisten am Montag offensichtlich von dieser Meldung überrascht und hat erklärt, er kenne diesen Vorgang bislang nicht.
I know nothing about it. You're saying that they had what?
Heute Dienstag hat Trump dann mittlerweile offenbar im Bilde das alles als Ausrutscher, als Glitch abgetan. Es sei übrigens der einzige Ausrutscher seiner Regierung in 2 Monaten, meinte Trump. Im Übrigen sei das auch alles, Zitat, nicht schwerwiegend. Und Trump nahm bei NBC auch seinen nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz in Schutz. Der habe, erklärte er, seine Lektion gelernt.
Wenn wir schon mal bei NATO-Partnern sind, Kai, und bei J.D. Vance, das klingt für mich jetzt alles schon ein bisschen danach, als liefere das Trump-Team den Europäern jetzt doch mit Macht weitere Argumente, und zwar dafür, dass wir uns so schnell wie möglich militärisch unabhängiger machen.
Ja, so würde ich das auch sehen, denn fast jeden Tag sät ja das Trump-Team weitere Zweifel, auf wessen Seite es steht. Jüngstes Beispiel Grönland. Am Montag hatte sich eine US-Delegation um die Gattin des Vizepräsidenten Usha Vance, also der Second Lady der Vereinigten Staaten, auf die Insel begeben. Das sei reine Freundlichkeit, keine Provokation, erklärte Donald Trump selbst, der das zu Dänemark gehörige Territorium aber gern an die USA andocken würde, wie er bekannt ist. In diesem Thema hat sich Trump offenbar festgebissen und gar nicht so wahnsinnig freundlich und unprovokativ klang das, was kurz davor Trumps Vize J.D. Vance bei Fox News erklärt hatte.
Dänemark, das Grönland kontrolliert, macht seinen Job nicht und benimmt sich nicht wie ein guter Alliierter. Das wirft die Frage auf, wie wir das Problem lösen und unsere nationale Sicherheit wahren. Wenn das bedeutet, dass wir unser territoriales Interesse an Grönland steigern, dann wird Präsident Trump das tun, weil ihm egal ist, womit die Europäer uns anschreien. Er setzt die Interessen der US-Bürger an erste Stelle.
Was nun Europa betrifft, so sollte das Thema Grönland bei einem für Donnerstag geplanten Treffen in Paris, an dem unter anderem Großbritannien und Deutschland teilnehmen sollen, eigentlich keine Rolle spielen. Aber das immer mehr zunehmende Gefühl, sich auf die USA nicht mehr wirklich verlassen zu können, sorgt natürlich für weitere Umdrehungen auf dem Dringlichkeitsgradregler. Eigentlich geht es bei dem Treffen in Paris um die Ukraine, also um die Frage, wie kann eine sogenannte Koalition der Willigen sie weiter unterstützen, nachdem das auf EU-Ebene ja von Ungarn blockiert wird. Es geht auch um die Frage, wie ließe sich eine mögliche, noch weit entfernt liegende Verhandlungslösung denn absichern, nachdem Großbritannien und Frankreich durchaus ja Sicherungstruppen für die Ukraine, anders als Russlands Präsident Putin, für denkbar halten. Ist der womöglich nächste Bundeskanzler hier in dieser Frage sehr zurückhaltend, ähnlich wie der bisherige wie Olaf Scholz, wenn nämlich Friedrich Merz zu einer möglichen Beteiligung an einer internationalen Truppe für die Ukraine sagt, das ist für mich heute nicht vorstellbar, dass wir das machen. Wir haben ja, Carsten, viel über die Bedenken der Militärs, ob das überhaupt machbar ist, über die einhergehende Schwächung der NATO in so einem Fall ja immer wieder hier geredet. Die Frage ist aber, ob es politisch klug ist, das jetzt schon vom Tisch zu nehmen sozusagen.
Da geht es gleich auch mit Vassili drum. Aber reden wir nochmal von einer Verhandlungslösung. Wir sind ja, da sind wir uns glaube ich alle einig, noch ein gutes Stück weit davon entfernt. Es wird aber zumindest daran gearbeitet in Riad. Da haben sich die Delegationen der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine getroffen. Nicht zu direkten Verhandlungen Russlands mit der Ukraine, aber sozusagen mit den USA als Vermittler dazwischen.
Eins ist völlig klar, wir befinden uns in einer Phase der kleinen Schritte, um nicht zu sagen der Trippelschritte. Grundsätzlich hatten ja sowohl die Ukraine als auch Russland ihre Bereitschaft bekundet, 30 Tage auf Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu verzichten ohne dass diese Waffenruhe schon in Kraft wäre. Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien, den neuen, ging es nun darüber hinaus auch um eine mögliche Feuerpause für das Schwarze Meer, was ja im Ergebnis einer Wiederbelebung dieses Getreidedeals in einer früheren Phase des Krieges gleichkäme, also im Endeffekt die Zusage, auch keine Handelsschiffe zu beschießen. Aus diesem damals auch von der Türkei ja maßgeblich mitverhandelten Deal war Putin im Sommer 2023 wieder ausgestiegen. Jetzt sagt aktuell der russische Außenminister Lavrov nach diesen Gesprächen, im Prinzip sei man zu einer Wiederbelebung einer Vereinbarung für das Schwarze Meer bereit, aber es müssten noch Bedingungen erfüllt werden. Kommt uns dieses Ja-Aber irgendwie bekannt vor? Aus meiner Sicht schon. Das hatten wir ja bei Putins Ja-Aber oder auch Putins Jein zu einer allgemeinen Waffenruhe auch schon. Also nach einem langen Verhandlungstag Montag zwischen USA und Russland sowie erneuten Gesprächen USA-Ukraine am Dienstag ist der aktuelle Stand an diesem Dienstagnachmittag, es ist ein mühsamer, es ist ein sehr zäher Prozess. Und es bestehen ja auch grundsätzlich weiter Zweifel, ob Russlands Machthaber Putin wirklich zu einem Friedensschluss bereit ist. Jedenfalls gibt es ja bislang keinerlei Hinweis, dass er sich von seinen Maximalzielen verabschiedet hätte. Vielmehr dürfte er sehr froh darüber sein, mit den USA auf Augenhöhe, wenn er nicht sogar ein bisschen über Augenhöhe sitzt, über eine Annäherung an die Amerikaner zu reden. Und bestärken dürfte ihn, dass die USA ja mittlerweile sozusagen eine ganze Schublade von Kreml-Lesarten übernommen haben. Also wenn US-Präsident Trump der Ukraine oder der NATO eine Mitschuld am Krieg gibt oder wenn dessen Unterhändler Steve Witkoff, der ja Putin in Moskau traf, erklärt, der Kreml-Herrscher sei kein schlechter Kerl, Zitat Witkoff, und auf gar keinen Fall habe der vor, europäische Länder anzugreifen. Putin selbst, so viel ist klar, weiß sehr genau offenbar, wie er die Seele des US-Präsidenten zu streicheln hat. Es ist ja nun bekannt geworden in diesen Tagen, dass Putin ein Porträt von Donald Trump bei einem russischen Künstler in Auftrag geben ließ, das auch bereits im Weißen Haus angelangt ist. Übergeben hatte das Bildnis Unterhändler Steve Witkoff, der in einem Interview davon sprach, der US-Präsident sei sehr berührt gewesen von diesem Geschenk.
Offen gesagt, auch mir kommen da die Tränen, aber das sind keine Tränen der Rührung. Ich habe es am Anfang ja gesagt, Kai, es wird verhandelt, zumindest Schrittchen für Schrittchen, aber der Krieg in der Ukraine geht natürlich weiter und wie es aussieht, auch unvermindert weiter. Wie ist denn die Lage da aktuell militärisch?
Es gibt bislang nicht das geringste Anzeichen, dass wir auf dem Weg hin zu einer umfassenden Waffenruhe wären. Jüngstes Beispiel sind die russischen Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine in der Nacht zum Dienstag. Von 139 Drohnen und einer Iskander-M-Rakete spricht die ukrainische Luftwaffe. Am Montag waren bei einem weiteren schweren Luftschlag in der Nordostukraine, in der Stadt Sumy, nach Angaben der ukrainischen Seite mindestens 88 Menschen verletzt worden, darunter 17 Kinder. Es seien, teilten die Behörden mit, eine Schule, ein Krankenhaus und Wohngebäude beschädigt worden. Auf der anderen Seite beklagte Russland einen Angriff auf ein Öllager in Krasnodar sowie die Tötung russischer Journalisten in der Ostukraine. Und genau zu dieser Frage eben, was denn nun mit der vereinbarten Waffenruhe eigentlich sei, erreichen uns ja immer wieder Zuschriften. Ich zitiere mal eine: Soweit ich das verstanden habe, wurde zwar eine Bereitschaft formuliert, aber nicht schriftlich festgelegt. Auch wurden keine Termine genannt, schreibt uns Bettina Janssen aus Hamburg. Und sie hat recht, genau so war es bislang. Es gab die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Waffenruhe, einer auf Energieinfrastruktur begrenzten Waffenruhe, aber es gab weder einen fixierten Zeitraum, ab wann bis wann das gelten sollte, noch gab es irgendetwas schriftlich Festgehaltenes. Das war das Ziel der Gespräche in Riad, das klarer zu fassen. Und noch ein Wort, Carsten, zur militärischen Lage am Boden sozusagen. Da gehen die intensiven Kämpfe in der Ostukraine, vor allem in den Regionen Pokrovsk und Toretsk, unvermindert weiter. Auch müht sich Russland weiter, die ukrainischen Truppen aus den letzten noch verbliebenen Taschen der Region Kursk hinauszudrängen, die diese ja in der Überraschungsoffensive im August, wir beide berichteten, damals erobert hatten. Interessant, es scheint der Ukraine erneut gelungen zu sein, auf russisches Gebiet vorzudringen, und zwar etwas weiter östlich von Kursk aus gesehen, in dem russischen Gebiet Belgorod. Das war ganz sicher keine groß angelegte Offensive, ist mit Kursk auch nicht vergleichbar, aber ist wahrscheinlich schon der ukrainische Versuch zu zeigen, dass man weiter handlungsfähig ist, und dieses Gebiet sollten wir weiter im Auge behalten.
Und dann schauen wir ganz zum Ende der Lage nochmal auf ein Thema, das uns ja schon in zwei Sendungen beschäftigt hat. Ich hatte kürzlich mal darüber gesprochen, dass europäische Staaten durchaus ins Grübeln kommen, ob sie denn an ihren Bestellungen amerikanischer F-35-Kampfjets festhalten sollen. Diese Diskussion ist jetzt auch bei uns in Deutschland angekommen, mit gerade für unsere versierte Hörerschaft sicherlich doch sehr interessanten Details.
Ja, der Deal wird mittlerweile auch von CDU-Politikern wie dem Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter in Frage gestellt. Flankiert werden die Bedenken von einer Recherche des geschätzten Kollegen Christian Schweppe, der dieser Tage im Stern Details der geheimen Verträge mit den USA öffentlich machte. Demnach könnte US-Präsident Trump die Lieferung offenbar jederzeit stoppen, wenn das, wie es dort heißt, Zitat, nationale Interesse der USA dies verlange. Weiter sollen die USA laut Vertrag jederzeit dafür sorgen können, dass die F-35 am Boden bleiben. Die USA würden nämlich laut Foreign Assistance Act die Endverwendung überwachen. Das sind nur Auszüge, die Kritiker sicher nicht beruhigen. Da bedarf es gar nicht des sogenannten Killswitches, also dieses berühmten Ausknopfes, der in den Maschinen versteckt sein soll oder eben nicht. Auch wenn es den so in der Form wohl nicht gibt, ist man ja beim Füttern der Bordelektronik, darüber hat es ja auch berichtet, von den USA abhängig. Darüber hatten wir damals gesprochen. Kurzum, die Debatte tobt auch bei uns. Das Bundesverteidigungsministerium entgegnet all dem, die Jets aus der Ferne stillzulegen, sei nicht möglich. 8 Nationen, auch der deutsche Hersteller Rheinmetall, liefere Bauteile zu für die F-35. Und Verteidigungsminister Pistorius hat klargestellt, er wolle an den für Jahr 2026 bestellten Maschinen festhalten. Das Problem aus meiner Sicht, neben der Tatsache, dass man US-Präsident Trump mit einer Stornierung auf die Palme brächte, ganz sicher, fehlen schlicht brauchbare Alternativen. Die F-35 sind wichtiger Baustein der sogenannten nuklearen Teilhabe, sollen also im Notfall US-Atomraketen ins Ziel bringen und sind genau dafür auch von den USA zertifiziert, also zugelassen. Der Tornado, der das bislang ja übernahm, wird zu alt und eine echte europäische Alternative gibt es aus meiner Sicht noch nicht. Daher unsere Prognose, Deutschland wird zunächst an dem Geschäft nicht rütteln. Auch wenn der US-Präsident kurz nach der Pistorius-Klarstellung eher den Kritikern Nahrung gab, als er nämlich über eine neue Generation von US-Kampfjets sprach, nämlich dem F-47.
Certain allies will be selling them, perhaps toned-down versions. We'd like to tone them down about 10%, which probably makes sense, because someday maybe they're not our allies, right?
Man werde an einige Alliierte um 10% heruntergestufte Versionen verkaufen, also nicht die Top-Version, kündigte Trump im Weißen Haus an. Denn es könnte ja sein, dass die eines Tages keine Alliierten mehr sind. Nimmt man das alles zusammen, Carsten, dürfte es in Europa umso mehr dazu führen, dass man sich um eigene Entwicklungen Gedanken macht und so es nur geht, auch sozusagen im eigenen militärischen Supermarkt einkaufen geht, soweit möglich.
Vielen Dank. Lieber Kai, und damit nach Kiew zu Wassily Gollot, dem Studioleiter dort der ARD. Wir haben ja schon über Verhandlungen zunächst über eine Waffenruhe gesprochen, über die kleinen Schritte auf dem Weg dahin. Es wäre, selbst wenn sie dann käme, ja nicht die erste. Und viele Vergangene dieser Waffenruhen hatten auch überhaupt keinen langen Bestand. Sie wurden gebrochen, es ging dann schnell wieder los mit dem Bomben und dem Schießen. Deshalb habe ich Wassily gefragt, wie denn die Ukrainer eigentlich stehen aktuell zu dem, was da gerade besprochen wird.
Die Menschen in der Ukraine verfolgen natürlich, was in Riad in Saudi-Arabien passiert, aber dass jetzt riesige Hoffnungen auf diesen Verhandlungen liegen, das spüre ich bisher nicht aus den Gesprächen mit den Menschen im Land, weil natürlich eine große Skepsis da ist, sowohl Skepsis im Politikbetrieb hier in der Ukraine, weil alle hier wissen, was es bedeutet, mit Russland zu verhandeln. Alle wissen, dass Russland immer vor allem interessiert ist, die Ukraine oder den jeweiligen Verhandlungspartner mit Tricks über den Tisch zu ziehen und nicht wirklich aufrichtig einen Frieden zu verhandeln. Denn wenn Russland Frieden wollen würde, gäbe es ganz viele Möglichkeiten, das zu zeigen, indem man zum Beispiel einen Gefangenenaustausch alle gegen alle macht, was Selenskyj ja immer wieder ins Gespräch gebracht hat, indem man aufhört, so massiv die Angriffe mit Drohnen, mit Raketen, mit Gleitbomben zu fliegen, wie Russland das gerade tut. Und deshalb nimmt man das ernst auf ukrainischer Seite. Man selber versucht, so gut es geht zu verhandeln, weil die Ukraine will Frieden, das will die politische Führung, das will die Gesellschaft und insofern würde ich auch nicht sagen, dass es keine Hoffnung gibt, aber die Hoffnung ist relativ begrenzt.
Du hast gerade gesagt, die Russen stehen bei euch und ja nicht nur in der Ukraine im Ruf zu versuchen, die Gegenseite über den Tisch zu ziehen. Kommen wir mal auf die Trump-Administration und auf den Präsidenten Trump in Person. Da hatten ja viele Ukrainer, ihr habt das viel berichtet, vor seiner Wahl auch schon auf ihn gesetzt, in der Hoffnung, er würde das irgendwie alles besser machen. Jetzt gibt es Kritik, öffentliche Kritik im Westen daran, die sagen, Trump ist eigentlich leichte Beute für einen ziemlich gewieften Verhandler wie Putin. Wird das bei euch auch so gesehen? Ist Trump einfach eine Nummer zu klein für Moskau?
Du sagst es völlig richtig. Die Hoffnungen in Trump waren da, sie waren auch groß, weil man gedacht hat, naja, da kommt jemand, der wird Frieden durch Stärke umsetzen. Und zwar Stärke in Richtung Russland. Man sieht, das passiert nicht. Und trotzdem bleibt der Ukraine ja nichts anderes übrig. Also der ukrainischen Delegation bleibt nichts anderes übrig, der politischen Führung und der Gesellschaft bleibt auch nichts anderes übrig, als zu erwarten, dass die politische Führung ihren Einfluss geltend macht und Trump von den eigenen Positionen überzeugt. Aber die Skepsis ist doch groß und vor allem ist das Misstrauen groß. Also die Leute hier sagen uns, Putin vertrauen wir sowieso nicht und Trump können wir genauso wenig vertrauen, weil er hat vieles im Sinn, aber ganz sicher nicht die Interessen der Ukraine. Und das ist, glaube ich, so die Position, die sich durchzieht. Aber die Realität ist, dass es ohne Trump, ohne die USA auch nicht geht. Wenn man kann ja nicht aufhören, mit den USA zu sprechen. Man ist abhängig von der Unterstützung. Deshalb war wiederum auch die Erleichterung groß, als es der ukrainischen Delegation gelungen ist, nach dem Treffen in Saudi-Arabien mit der US-Delegation die militärische Hilfe wieder zu organisieren, dass sie wieder weiterläuft.
Also kein Gefühl der völligen Ohnmacht, was ich ja sonst angenommen hätte eigentlich, wenn du sagst, wir können ja ohne Trump nicht, der kann aber offenbar ja auch nicht. Der hat ja auch genug Probleme in Washington mit Sicherheitsleaks und ich weiß nicht was. Ihr seid da doch wirklich eigentlich, man müsste fast sagen, auf verlorenem Posten. Wie kriegt man das hin, dass der Kopf trotzdem oben bleibt?
Wir berichten ja hier und wir berichten schon sehr lange und haben verschiedene Situationen erlebt, wo es schon so aussah, als würde es für die Ukraine in keine Richtung mehr weitergehen. Und das Land hat es doch immer wieder geschafft, dass es weitergeht, dass es seine Souveränität verteidigt und schützt, dass es Wege findet, wie dann doch Unterstützung kommt, dass es Wege findet, die Partner zu überzeugen. Und das ist auch das, was wir jetzt wahrnehmen. Die Menschen hier sind so sehr in der Realität, dass sie gar keine Zeit haben, in Ohnmacht zu verfallen, sondern natürlich sind sie erschöpft, natürlich sind sie zermürbt, natürlich haben sie keine Kraft, aber es gibt ja keine Alternative zu weitermachen, zu Lösungen suchen. Und genau das passiert. Man setzt jetzt größere Hoffnungen in Europa. Viele haben doch das Gefühl, dass Europa jetzt wirklich aufwacht, dass Europa jetzt wirklich anfängt zu handeln. Das bringt kurzfristig vielleicht nicht so viel, aber mittelfristig dann doch. Und man sucht Wege, dass man auch selber mehr tut. Man hat ja hier schon lange die eigene Waffenproduktion hochgefahren. Was die Drohnentechnologie angeht, gehört die Ukraine zu den führenden Nationen. Also dieses Bild Kopf in den Sand stecken, das gibt es hier nicht, weil das kann sich dieses Land nicht leisten, dann würde es das Land nicht mehr geben.
Wie funktioniert das im Alltag, Vassili? Ich denke mir, das hat ja viel auch mit menschlicher Interaktion zu tun. Wenn man stark sein muss, kann man das ja am besten, wenn man nicht alleine ist dabei. Kannst du so ein bisschen mal aus dem Leben in deiner Umgebung berichten? Wie kommen Schwache mit Starken zurecht? Wie wird reagiert, wenn man merkt, mein Nebenan hat gerade eine Krise, geht da in vielleicht eine Depression, ich muss helfen? Hat das die Gesellschaft, und wie hat das, hat mit Sicherheit die Gesellschaft verändert, aber wie hat sie das verändert?
Das ist sehr unterschiedlich. Also man nimmt, glaube ich, wahr, wenn man selber eine schlaflose Nacht hatte, weil es wieder viele Explosionen gegeben hat, dann hat man auch, glaube ich, besseres Verständnis dafür, dass vielleicht der Kollege, die Kollegin auch schlecht gelaunt ist, sich nicht so konzentrieren kann. Und dann fragt man vielleicht häufiger, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun, wenn man selber sich doch ein bisschen besser fühlt als die andere Person? Also es ist sehr, sehr viel Empathie da. Es ist sehr, sehr viel auch dieses Gefühl, was vereint, dass du eben in dieser Lebensrealität lebst. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann manchmal schwer ist zu vermitteln, Menschen, die von außen sind, die das nicht erlebt haben. Und das ist auch manchmal schwer, glaube ich, nachzuvollziehen für Menschen, die nicht jemanden haben im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familienkreis, der an der Front ist oder der in irgendeiner Form auch an diesem Krieg mitwirkt. Also das verbindende Gefühl ist, dass weiterhin, also dass alle sagen, es geht um den Staat, es geht um die Zukunft dieses Landes, es geht um die Zukunft der Menschen in diesem Land. Und damit das alles gewahrt bleibt, muss man zusammenhalten. Und da sind natürlich so Ereignisse wie im Oval Office, die die ganze Welt sieht, die ganze Welt beobachtet, die löst natürlich nochmal ein Gefühl der gemeinsamen Solidarität aus, des gemeinsamen Zusammenstehens, weil da wurde ja nicht nur irgendwie Selenskyj fertig gemacht, sondern da wurde Selenskyj stellvertretend für sein Land fertig gemacht. Und das wollen die Menschen nicht auf sich ruhen lassen, auf sich sitzen lassen.
Das heißt, Kraft auch durch das Nebeneinander. Gibt es denn bei euch auch steigende Tendenzen halt von Leuten, die sagen, nein, für mich gilt das alles nicht mehr, ich will hier raus, ich sehe keine Zukunft mehr, ich will lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende?
Es gibt ja viele Menschen, die das Land verlassen haben. Einige von diesen Menschen sind zurückgekehrt, andere haben für sich und ihre Familien die Entscheidung getroffen, nicht zurückzukehren. Es sind viele Familien zerbrochen über die lange Dauer der Trennung. Es gibt natürlich auch jetzt Familien mit 16-, 17-jährigen Söhnen, die Entscheidung treffen, wir haben zu große Sorge, dass unser Kind eingezogen wird, vielleicht schon mit 18, obwohl das jetzt noch nicht verpflichtend ist. Und das wollen wir verhindern und wir wollen unserem Kind eine sichere Zukunft ohne Krieg garantieren, die dann das Land verlassen. Also es gibt natürlich, es ist alles individuell, es ist ein großer Staat mit vielen Menschen. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass natürlich es diejenigen gibt, die vielleicht kein Verständnis haben, aber insgesamt sehe ich doch schon, dass es für die verschiedenen Positionen, für die verschiedenen Lebensentscheidungen verschiedener Familien dann doch in der Gesellschaft großes Verständnis gibt. Und die große Frage ist natürlich auch für die Zukunft des Landes, wie schafft man es, einen möglichen Frieden so zu organisieren, dass möglichst viele Menschen zurückkehren, dass möglichst viele Menschen wieder in der Ukraine sind, um an der Zukunft der Ukraine zu arbeiten. Und das wird, wenn es zum Frieden kommt, wann auch immer das sein wird, die größte Herausforderung für dieses Land sein.
Vielleicht auch im Sinne, dass die Dagebliebenen dann fragen, wir hatten es hier schwer, ihr habt es euch draußen leicht gemacht, jetzt kommt ihr wieder?
Das ist eine Variante natürlich. Also es gibt jetzt schon Spannungen. Diese Spannungen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach einem Kriegsende zunehmen. Auch das ist jetzt Glaskugel. Es ist ganz schwer, das vorherzusagen, aber das ist relativ naheliegend, dass das natürlich passiert.
Es ist aber auch menschlich, oder?
Natürlich ist es menschlich. Es ist ja eine Frage der Gerechtigkeit. Wenn jemand 3 Jahre in einem Schützengraben war oder mit seinem Körper, mit seinem Leben, mit seiner Gesundheit dafür gesorgt hat, dass die russischen Truppen nicht vorrücken, dass sie aufgehalten werden und jemand anders sich Sicherheit gesucht hat, indem er illegal die Grenze über die Berge überquert hat oder indem er jemanden bestochen hat und beide sitzen dann irgendwann zusammen an einem Tisch oder sind dann als Kollegen in einer Firma. Natürlich sind da Spannungen prädestiniert. Aber das, was diese Gesellschaft ja schon immer ausgemacht hat, ist, dass die Streitkultur auch im positiven Sinne ausgeprägt ist, dass Menschen in der Lage sind, sich ihre Meinung ins Gesicht zu sagen und dann zu einer Lösung zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo viele große Hoffnungen reinlegen in die Stärke der ukrainischen Demokratie, in die Stärke der Demokratie, die die Gesellschaft auch selbst regulieren kann.
Bleiben wir beim Thema Stärke der Ukraine, aber jetzt mal ganz kurz noch zur militärischen Stärke. Wenn man bei all den schlechten Nachrichten, die es ja seit langer Zeit gibt, guckt in den sozialen Netzwerken, bei X zum Beispiel, sieht man immer auch wieder spektakuläre Bilder von ukrainischen Angriffen auf Ziele, teilweise tief in Russland. Nenne mal das Beispiel Ölraffinerien. Wie signifikant sind diese Nadelstich-Erfolge oder sind es doch, ist es ein bisschen mehr als nur Nadelstiche? Wie beurteilt man das in der Ukraine?
Das ist eindeutig mehr als Nadelstiche. Das ist etwas, was der Ukraine ja sehr lange überhaupt nicht zugetraut worden ist, dass dieses Land überhaupt in die Lage kommt, selbstständig mit selbstentwickelter Waffentechnik tief in Russland anzugreifen, effektiv anzugreifen, Ziele zu treffen, militärische Ziele zu treffen, die Russland sehr, sehr stark wehtun. Und zwar einerseits, was die Kriegsführung angeht, aber andererseits natürlich auch, was die Wirtschaft angeht. Und das ist ja eng verflochten in Russland. Russland braucht die Wirtschaft, Russland braucht die Exporte, um Geld zu verdienen, mit dem dieser Krieg finanziert wird. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt in diesen Verhandlungen oder in diesem Verhandlungsprozess sehen, dass Russland nicht zu einer Waffenruhe, einer allgemeingültigen, bereit ist, weil Russland weiterhin diesen Krieg nicht beenden will, dass Russland und Putin aber sehr wohl sagen, naja, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur, das können wir ruhig gegenseitig ja mal sein lassen. Weil Russland sieht, uns tut das ganz schön weh, wir wollen das nicht. Und der Ukraine tun umgekehrt unsere Angriffe gar nicht so sehr weh, wie wir vielleicht gehofft haben, weil dieser massive Blackout-Winter, der dieses Ziel, das Russland hatte, das hat Russland nicht erreichen können. Und das sind eben die Sachen, auf die wir jetzt auch in diesem Verhandlungsprozess genau achten müssen. Und das sind die Dinge, an denen wir erkennen, wer will wirklichen Frieden an welcher Stelle und wer will so gar keinen Frieden.
Ein Element, was die Ukraine gemacht hat, um sich bei Verhandlungen besser aufzustellen, war ja die überraschende Offensive in der russischen Region Kursk. Dort hat es ja zunächst spektakuläre militärische Erfolge gegeben. Im Moment haben wir zumindest hier den Eindruck, dass dieses, ich nenne es mal Experiment Kursk oder dieser Ausbruch doch zu einem Ende kommt. Wir hören Berichte über den Rückzug ukrainischer Truppen. Kannst du das bestätigen? Und B, wenn das so ist, wirft das Fragen auf an der Kompetenz der ukrainischen militärischen Führung? Da war ja von Anfang an schon gesagt worden, na, das ist aber sehr riskant, was da passiert.
Es ist komplex. Die Kursk-Operation hat eine politische Seite und eine militärische Seite. Militärisch gibt es schon sehr lange Beobachter, die sagen, eigentlich hätte man sich da nach 2-3 Wochen zurückziehen müssen. Man hatte da durchaus Erfolge. Man hat gezeigt, man ist in der Lage, Russland zu überraschen. Man ist in der Lage, Russland weh zu tun. Man ist in der Lage, sehr, sehr viele Kriegsgefangene zu machen. Da haben wir ja damals auch drüber berichtet. Die jungen 18-, 19-, 20-jährigen Russen, die in ukrainischer Kriegsgefangenschaft waren, wo man sieht, das sind Wehrdienstleistende und die gehören eigentlich nicht in so eine Situation, aber das hat auch die Schwächen Russlands offenbart. Politisch ist es aber sozusagen nach wie vor so, dass es Gründe gibt, dieses Gebiet weiter zu halten. Selenskyj erklärt das ja immer wieder damit, dass der Krieg aus Russland ausgeht, von Russland ausgeht und dass dieser Krieg zurückgetragen werden soll nach Russland. Wir sehen gerade ja auch eine neue Operation des ukrainischen Militärs in der Region Belgorod, die kleiner ausfällt als das, was wir in Kursk gesehen haben. Aber auch das ist etwas, was Russland zumindest jetzt kurzzeitig wehtut, was Russland da auch überrascht hat. Kursk ist sehr umstritten, auch in der ukrainischen Gesellschaft. Es gibt sehr, sehr viele Soldaten, die auch gesagt haben, warum soll ich in Russland sterben auf russischem Staatsgebiet? Das will ich nicht. Ich will mein Land verteidigen und nicht auf dem Feindesland sterben. Und man sieht aber ja auch, wie viel Kraft das Russland gekostet hat, jetzt dieses Gebiet nach und nach zurückzuerobern. Da war es notwendig, nordkoreanische Soldaten einzubeziehen. Da war es notwendig, auch teilweise Soldaten aus anderen Frontabschnitten hinüber zu verlegen. Also es hat schon sehr, sehr viele russische Schwächen offenbart. Und inwieweit das am Ende sinnvoll war, inwieweit das ein großer militärischer Fehler war, ich glaube, das ist jetzt viel zu früh einzuschätzen und ich sehe mich da auch nicht als kompetent genug an, das einzuschätzen. Also es hat der Ukraine Dinge gebracht, aber es hat der Ukraine auch an vielen Stellen wehgetan.
Weitere Frage, Selenskyj. Der war ja nicht ganz frei von interner Kritik dann, du hast es schon angesprochen, diese Demütigung im Weißen Haus, im Oval Office. Hat ihn das stabilisiert? Traut man ihm jetzt immer noch zu oder vielleicht sogar mehr, wieder die Ukraine weiterzuführen, in einen Frieden zu führen?
Die Ukraine ist eine Demokratie. Die Ukraine ist eine Demokratie im Krieg. Das heißt, die Fähigkeiten dieser Demokratie sind massiv eingeschränkt. Und das tut natürlich weh. Und trotzdem gab es Kritik an Zelensky. Es gibt sie weiterhin und es wird sie auch weiterhin geben. Und ich finde das extrem wichtig. Was die Menschen und auch die, die ihn kritisieren, aber sagen, ist, er ist der Präsident. Und wir entscheiden als Staat, als Gesellschaft, wer unser Präsident ist. Das entscheiden nicht die USA, das entscheidet schon gar nicht Russland, das entscheidet auch nicht Europa, sondern wir entscheiden das. Wir haben gerade einen Angriffskrieg, gegen den wir uns verteidigen. In diesem Angriffskrieg werden wir nicht wählen. Wenn ein ukrainischer Präsident so gedemütigt wird, dann empfinden das alle Ukrainerinnen und Ukrainer ebenfalls als Demütigung. Und da tritt genau das ein, was du beschrieben hast, dass sie sich mit ihm solidarisieren. Und vor allem haben ihm sehr, sehr viele Menschen hoch angerechnet, dass er die Würde der Ukraine im Oval Office in gewisser Weise ja auch verteidigt hat, indem er die Falschinformation, die Desinformation, die Trump und Vance gestreut haben, von wegen der Krieg ist ja erst überhaupt 2022 ausgebrochen und eben nicht 2014, so wie das der Fall ist, dass er das gerade gerückt hat, dass er die Würde seines Landes mit Worten verteidigt hat. Gibt andere, die natürlich sagen, ah, da hätte er sich vielleicht diplomatischer verhalten sollen und hätte sich irgendwie klüger aus der Affäre ziehen sollen. Kann man unterschiedlich bewerten, aber so hat die ganze Welt, wir alle haben mit ansehen können, wie diese US-Administration mit dem angegriffenen Land, mit dem Opfer umgeht, in was für einer Sprache, in was für einer Form. Und wir sehen in anderen Formen, wie die US-Administration mit dem Angreifer, mit dem Aggressor umgeht. Und da ist es ein viel freundschaftlicherer Ton. Da werden Eishockey-Matches vereinbart. Und das wirft natürlich nicht nur in der Ukraine große Fragen auf.
Zum Schluss dieses Gesprächs würde ich gerne mal deine persönliche Einschätzung haben. Wir alle haben keine Glaskugel auf dem Tisch, aber im Moment sind ja doch eine Menge dunkle Wolken am Himmel. Ich hätte dich jetzt nach deinem Best-Case-Szenario, also nach einer optimistischen Hoffnung für die Zukunft gefragt. Tu mich ein bisschen schwer. Ich würde dann im schönen Englisch sagen, was ist denn das Least-Worst-Szenario, also das am wenigsten Schlimme, was im Moment so in deinem Kopf ist?
Ich finde es ganz schwierig, in Szenarien zu denken, weil wir alle nicht wissen, was passiert. Wir alle nur in Teilen Informationen aus diesen Verhandlungen bekommen. Wichtig ist so oder so in jedem Fall, dass die Ukraine, der ukrainische Staat, Sicherheitsgarantien bekommt. Und zwar so verbindliche, so starke Sicherheitsgarantien, dass Russland nicht nochmal auf die Idee kommt, die Ukraine wieder anzugreifen, weiter anzugreifen. An diesen Punkt muss man kommen, ansonsten ist das keine Vereinbarung. Ansonsten ist das nichts Nachhaltiges, ansonsten wird uns dieser Krieg Jahrzehnte, ich weiß es nicht, noch lange, lange beschäftigen. Und die Frage der Territorien, die immer wieder aufgeworfen wird. Jeder kennt das Staatsgebiet der Ukraine von 1991. Das ist die Ukraine, das wird immer die Ukraine bleiben. In welcher Form die Ukraine dieses Staatsgebiet irgendwann wiederherstellt, das ist eine Frage für die Zukunft. Das ist eine Frage, die ich in einem langen politischen Prozess sehe. Die zentrale Frage, die jetzt geklärt werden muss, die möglichst in diesem Jahr geklärt werden muss, ist, wie wird der Ukraine die Sicherheit garantiert? Welche Truppenkontingente? Wie schafft man es, dass die Ukraine militärisch so stark sich selber auch ausrüsten kann, um sich zu verteidigen? Weil die große Sorge, die viele hier haben, ist, naja, wenn es jetzt zu irgendeiner Pause kommt, Russland greift ja jetzt schon jede Nacht mit mehr als 100 Drohnen an, die häufen dann ja tausende Drohnen an. Und wenn dann die Waffenruhe irgendwie wackelig ist und vorbei ist, dann wird die Ukraine einfach aus der Luft platt gemacht, zermürbt, abgenutzt und dann gibt es keine Ukraine. Und um den Menschen hier im Land diese Sorge zu nehmen, um diesem Land eine Perspektive zu geben, kommt es eben nicht nur auf die USA an, sondern es kommt sehr, 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 sehr stark auf Europa an. Es kommt sehr stark auf die neue Bundesregierung an. Da wurden ja die ersten Weichen gestellt mit Geld, was auch perspektivisch an die Ukraine in Form von Unterstützung fließen soll. Und da braucht es wirklich eine gemeinsame europäische Strategie. Und ich glaube, wenn es die nicht gibt, dann wird das Problem bestehen bleiben.
Wird da auch schon mal darüber geredet, dass deutsche Soldaten als Friedenssicherer ins Land kommen sollten? Weil da hört man aus Berlin ja doch auch von Herrn Merz eher zurückhaltende Töne.
Es wird über alles Mögliche gesprochen, aber eben hinter verschlossenen Türen. Man muss sich erstmal gemeinsam, partnerschaftlich auf eine Variante verständigen. Ob das am Ende britische Soldaten sind oder französische, in welcher Größe vielleicht auch deutsche Soldatinnen und Soldaten, das muss eine gemeinsam abgestimmte Strategie sein. Und da bringt es jetzt auch nichts, wenn irgendjemand aus der Ukraine irgendwas reinruft. Da muss auch die deutsche Gesellschaft für sich eine Debatte darüber führen. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges für eine Demokratie. Das ist auch etwas, was natürlich für eine Autokratie oder Diktatur wie Russland viel einfacher ist in der Kriegsführung. Da macht man einfach, da entscheidet einfach ein alter, mächtiger Mann im Kreml und zwingt Leute, Dinge zu tun oder zahlt Leuten viel Geld, damit sie Dinge tun. In einer Demokratie läuft das nun mal anders. Und das tut der Ukraine natürlich weh, dass diese Prozesse länger dauern. Aber das ist am Ende auch die Werte, für die Menschen in der Ukraine kämpfen. Demokratische Werte, freiheitliche Werte.
Haben die Menschen die Hoffnung, dass es in diesem Jahr noch eine Waffenruhe wirklich gibt?
Die Hoffnung ist immer da. Die Hoffnung ist hier immer da. Wenn es diese Hoffnung nicht geben würde, dass es zu einem Frieden kommt, dass es zu einem Ende dieses Krieges kommt, dass es zu einem Ende der russischen Gewalt kommt, dann hätten die Menschen, glaube ich, gar keine Kraft, durch ihren Alltag zu kommen. Aber ehrlicherweise ist die Hoffnung auch sehr stark verknüpft mit der Sorge. Genau aus den Gründen, die wir beide ja am Anfang besprochen haben. Genau aus den Gründen, dass es einfach kein Vertrauen zu Russland gibt, dass man eigentlich nur den Weg sieht, großen Druck auf Russland auszuüben, damit Russland durch diese Stärke versteht, dass dieser Kurs nicht zum Erfolg führt. Und solange das nicht passiert, wird sich die Hoffnung auch in Grenzen halten.
Vielen Dank für das Gespräch, lieber Wassili. Das war Wassili Gollert aus dem ARD-Studio Kiew.
Danke dir, Carsten, für dieses lange Gespräch und für alle anderen langen Gespräche, die wir geführt haben.
Und dann noch ausnahmsweise und auch nur dies eine Mal ein ganz kurzer Satz in eigener Sache. Das war nämlich mein letzter Streitkräfte und Strategien-Podcast aus einem einfachen Grund. Ich habe lange keinen Urlaub mehr gemacht. Der wird jetzt nachgeholt und dann geht es einfach so anschlusslos in den Ruhestand. Ich hätte natürlich gern noch im Podcast über das Ende dieses schrecklichen Krieges gesprochen, auch über einen dauerhaften Frieden für die Ukraine und damit für unser Europa. Aber das wird nun hoffentlich bald unter anderem Stefan Niemann machen, der jetzt im Studio ist, neuer Host, mein Nachfolger bei Streitkräfte und Strategien. Lieber Stefan, herzlich willkommen.
Danke, hallo Carsten und hallo Kai.
Hallo.
Du bist neu im Team, aber absolut nicht neu im Job und nicht neu im NDR und auch nicht neu im Thema. Wir haben uns ja schon länger ausgetauscht. Ich weiß, du hast eine Menge Erfahrung. Kannst du mal so ein paar wichtige Eckpfeiler nennen, die dich auch dazu gebracht haben, zu sagen, ja, habe ich Lust zu Streitkräfte und Strategien, auch wenn das Thema ja eigentlich schwer ist?
Das stimmt, das Thema ist schwer und herausfordernd. Trotzdem freue ich mich auf die neue Aufgabe. Ich bringe ein paar Erfahrungen mit, vor allem als Fernsehreporter und Korrespondent, die jetzt vielleicht ganz gut zu nutzen sind. Ich war 7,5 Jahre Korrespondent in China, Ende der 90er bis Mitte der 2000er. Habe da Themen mitgebracht, die uns bis heute beschäftigen. Dazu gehört Nordkorea als Bedrohung. Dazu gehört der Taiwan-Konflikt, der ja immer noch ungelöst ist. Ich habe gesehen, wie China sich massiv hochgerüstet hat und heute erleben wir Xi Jinping als mit enormer Machtfülle ausgestatteten Staats- und Parteichef Chinas und viele fragen sich ja, ob die Chinesen sich irgendwann trauen, Taiwan, das demokratische Taiwan, sich einzuverleiben, was sie ja als abtrünnige Provinz betrachten. Also ein Thema, was wir weiter mit Spannung verfolgen. Und dann war ich wie du, Carsten, ja lange Jahre in den USA, fast 9 Jahre, habe über die Obama-Zeit berichtet, den Pivot to Asia, also die Tatsache, dass die Amerikaner auch unter dem in Deutschland ja sehr beliebten demokratischen Präsidenten sich von Europa ein bisschen abzuwenden drohten, um sich mehr dem Pazifikraum zuzuwenden, was wir hier in Europa ja immer ein bisschen vergessen, dass die Amerikaner Sicherheitsinteressen auch auf der anderen Seite der Welt haben. Und ich habe die erste Trump-Amtszeit komplett mitgemacht in Washington, also die Zeit, in der dieser irrlichternde, selbstgefällige und brandgefährliche Präsident, damals noch von einigen Erwachsenen im Raum, wie wir sagten, umgeben, schon sehr viel Unruhe verbreitet hat und ja auch damals schon fast aus der NATO austreten wollte. Also das sind Erfahrungen, die ich mitbringe und fällt mir jetzt auf, ich bin vor 40 Jahren bei der Bundeswehr gewesen, als Wehrdienstleistender, 15 Monate, und direkt von da dann zum NDR gekommen. Und ich war eingesetzt als Fernmeldeaufklärer Russisch an der damaligen deutsch-deutschen Grenze. Also ich habe an einem fensterlosen Funkturm die Rote Armee abgehört, die Russen abgehört bei ihren Manövern in der damaligen DDR. Und daran denke ich viel, weil ich damals den Eindruck hatte, dass das transparent und Stabilität schafft am Ende des Kalten Krieges, des sogenannten. Aber heute, ja, ist das Thema wieder da. Und insofern schließt sich ein bisschen ein Kreis für mich thematisch.
Also Innenansichten auch der Bundeswehr finde ich jetzt persönlich ganz witzig, weil ich war ja auch dabei, das wird immer mal wieder angesprochen und wir beide haben dieselbe Farbe damals gehabt, nämlich gelb für die Fernmeldetruppe. Das mag jetzt alle anderen ein bisschen ärgern, aber ich finde es natürlich schön. Von Fernmelder zum Fernmelder ist eine nette Übergabe. Stefan, dir und dem ganzen Team nochmal herzlich willkommen. Dir und dem Team wünsche ich natürlich alles Gute. Ich habe zu danken für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Dank auch natürlich an unsere Gesprächspartner. Am allermeisten aber danke ich euch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar für das große Interesse an dieser Arbeit, an diesem wirklich schwer verdaulichen Thema. Auch für das große Vertrauen, für, das muss man schon sagen, ungewöhnlich viel Anerkennung und Lob für unsere Arbeit, auch natürlich für die dann doch meist sehr konstruktive Kritik.
Dann lass mich doch beide sozusagen aus der Ferne an die beiden Fernmelder gerichtet noch die Botschaft schicken. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Stefan. Könnt mir vorstellen, dass das gut funktioniert, dass wir uns da gut ergänzen, du mit USA, China, auch Russland-Expertise, wie ich jetzt erfahren habe. Ich noch so ein bisschen mit Afghanistan, NATO, Brüssel, EU und dazu kommt jetzt auch noch Westafrika. Ich glaube, das wird gut funktionieren und Carsten, auch wenn ich weiß, dass du so viele verbale Blumen eigentlich gar nicht wolltest, wenn ich darf, nur ein Satz, eine Gelande sozusagen von mir. Ich habe über die Jahre dir sehr viel zugehört, in den letzten Jahren in diesem Podcast natürlich, in den Jahren davor, als du Korrespondent in London, Washington, Stockholm warst. Ich habe mich da nie auch nur eine Sekunde gelangweilt, was, glaube ich, viel mit deinem immer sehr besonderen Erzählstil zu tun hatte. Also danke dafür und ich freue mich sehr, dass wir sozusagen diese, deine letzte Sendung zusammen machen und gestalten konnten. Hör jetzt aber auch lieber schnell wieder auf, weil ich weiß, es wird dir dann langsam unangenehm. Also vielen Dank nochmal.
Danke auch.
Und damit verabschieden sich für heute ausnahmsweise mal drei Personen, Stefan Niemann, Kai Küstner und Carsten Schmiester. Das war es nämlich für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und dann hätten wir noch diesen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Alle sagen, es ist so wichtig, dass über Depression geredet wird. Wir machen das in unserem Podcast Raus aus der Depression. Zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention in unserer neuen Staffel haben wir wieder spannende Gäste. Radlegende Jan Ulrich, Autorin Ronja von Rönne, Nationaltorhüter Timo Hildebrand, Comedian Max Stettenbauer, das Model Betty Taube, Schauspieler Patrick Müller. Die neue Staffel Raus aus der Depression gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie gerne Podcasts hören. Hören Sie gerne mal rein.